Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Das ist der Walter Cronkite, der legendäre Anchorman von CBS News. Es ist der 22. November 1963, 20 vor 1 am Mittag US Central Time. Der Cronkite sagt, dass in Dallas, Texas, drei Schüsse auf den Präsident Kennedy abgeworden sind und dass der Präsident schwer verletzt worden sei.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
Das war nochmal der Walter Cronkite, eine Stunde später. Er hat mitteilt, dass der John F. Kennedy am 1. Mittag Lokalzeit in Dallas verstorben sei. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika», wo wir heute am 22. November 2023 aufnehmen, am 60. Todestag von John F. Kennedy. Die heutige Hauptperson muss ich sicher nicht gross vorstellen. Der Kennedy war der 35. Präsident der USA und auch 60 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod beschäftigt er uns. Der Kennedy-Mythos lebt immer noch, auch wenn er vielleicht ein bisschen blasser geworden ist, aber der Kennedy bleibt das Thema. Dabei war er nur gerade 1000 Tage im Amt, also nicht einmal 3 Jahre. Wer hat jetzt aber den John F. Kennedy ermordet in Dallas damals? Was ist von all diesen Theorien zu halten zu dem Attentat? Und wie ist der Mythos um den JFK überhaupt entstanden? Und was hat er eigentlich geleistet als Präsident? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger respektive der Medien in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Sag mal, wo bist du damals, am 22. November 1963, wo du von dem Attentat auf den Kennedy erfahren hast?
Ah, du, da war ich 13 Jahre alt und ich erinnere mich sehr, sehr genau, dass ich von einem Nachmittag bei Freunden zurückkam nach Hause in der Nähe von Heidelberg und fand meine Mama völlig aufgelöst vor dem Fernseher. Sie hat geweint und ich bin natürlich mordsmäßig erschrocken und habe sie dann gefragt, was los ist. Und dann habe ich auch die Bilder gesehen und sie hat dann mir wirklich mit Tränen erstickter Stimme gesagt, dass man Präsident Kennedy ermordet habe. Und ich bin natürlich wahnsinnig erschrocken, weil man wusste ja nicht genau, wer hinter diesem Attentat stand. Und mein erster Gedanke war, oh je, jetzt gibt's Krieg. Und wo warst du damals?
Ja, also ich bin noch nicht geboren gewesen, also ich kann mich da nicht direkt erinnern. Aber ich weiss noch genau, wie ich als Bub auf den John F. Kennedy aufmerksam geworden bin. Es hat dort mal in der Schweiz sogenannte SIW-Häftli gegeben. Ich weiss nicht, ob es die noch gibt. SIW steht für Schweizer Jugendschriftwerk. Mit dem hat man die jungen Leute zum Lesen animieren. Und für einen Franken hat man in der Schule können so ein Häftli kaufen. Die sind 30 Seiten dick gewesen. Und da hat es eins gegeben vom Heiner Gautschi, das ist eine Schweizer Radiolegende, wo seinerzeit selber mit Tränen erstickter Stimme aus den USA berichtet hat, wo der Kennedy ermordet worden ist. Das Heftli, das SIW-Heft, hat den Titel trägt «Idol der Jugend» und das habe ich gelesen und es hat mich beeindruckt als Bub damals. Und natürlich haben mir auch meine Eltern vom Kennedy erzählt. Erst viel später bin ich als Historiker bei meiner wissenschaftlichen Arbeit wieder auf den Kennedy gestoßen. Allerdings habe ich nicht zum Attentat geschafft, wie du weißt, sondern zu seiner Außenpolitik und auf das kommen wir dann sicher später noch. Zuerst jetzt aber zu dem Attentat. Bis heute ist umstritten, ob der Lee Harvey Oswald tatsächlich ein Einzeltäter war. Die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner glaubt nämlich nicht dieser offiziellen Version. Wie siehst du das, Martin?
Tja, du, ich bin da eigentlich ziemlich der Meinung vom Warren Report, dass das ein Einzeltäter war, dass also Lee Harvey Oswald derjenige war, der JFK umgebracht hat. Aber es gibt natürlich alle möglichen anderen Hinweise, dass es vielleicht doch einen zweiten Gunman, einen zweiten Schützen gegeben hätte. Und es gibt so viele, wie du weißt, Christoph, Verschwörungstheorien zu diesem Sujet. Ich weiß letzten Endes manchmal nicht mehr, was ich von dem Ganzen halten soll. Jedenfalls, der Warren Report hat damals Lee Harvey Oswald als Einzeltäter festgehalten und im Großen und Ganzen gerade auch nach einem Buch von Gerald Posner in den 90er Jahren, hängt man immer noch an diesem Glauben dran, dass es tatsächlich nur ein Einzelner war. Aber es gibt auch andere Hinweise.
Ja, und der jüngste ist gerade der Herbst rausgekommen. Ein ehemaliger Agent vom Secret Service, also das ist der Personenschutz für den Präsidenten und seine Familie, ist an die Öffentlichkeit getreten. Das ist der Paul Landis, mittlerweile 88. Er ist am 22. November 1963 seinerzeit in Dallas dabei gewesen. Er ist für den Schutz von Jackie Kennedy verantwortlich und nur gut 4 Meter vom Präsident entfernt, wo der verschossen worden ist. Und er sagt, und das ist jetzt wirklich interessant, er hat nach dem Attentat eine Kugel gefunden, und zwar auf dem Rücksitz von der Präsidentenlimousine. Alles ein bisschen merkwürdig. Wieso hat er denn die Kugel nicht gerade der Untersuchungsbehörde gegeben, zum Beispiel? Und wieso kommt er erst jetzt mit dem? Martin, was hältst du von dieser Geschichte?
Ja, ist natürlich schon seltsam, Christoph, dass Landis plötzlich jetzt rauskommt mit seiner Erinnerung. Normalerweise, das wissen wir alle, wird die Erinnerung nicht besser mit zunehmendem Alter.
Aber es gibt Ausnahmen.
Ja, genau, in seinem Fall. Also er sagt, er erinnert sich sehr genau daran. Und wie du eben auch in der Einführung sagtest, er war tatsächlich nur 4 Meter hinter dem Auto und dem Kennedy saß. Er war im zweiten Auto auf dem Trittbrett draußen. Und wenn natürlich tatsächlich er eine Kugel im Rücksitz gefunden hätte, dann ist es quasi unmöglich, dass es nur einen Schützen gab. Es ist natürlich sowieso, wie du weißt, Christoph, immer sehr fragwürdig gewesen, dass eine Kugel also durch Kennedy durch wäre und dann den mit ihm fahrenden, auf dem Vordersitz sitzenden Gouverneur von Texas, John Connally, gleich mehrmals noch getroffen hätte. Das hat viele Leute etwas verstört und Landis haut nun genau in diese Kerbe rein, indem er sagt, hallo, ich habe eine andere Kugel gefunden. Aber es gab dann auch gleich Widerworte, auch aus seiner Umgebung, der ehemaligen Secret Service Leibwächter, die gesagt haben, nein, seine Erinnerung trügt ihn, vor allen Dingen Clint Hill, einer der berühmtesten Personenschützer, die damals dabei waren in Dallas, hat ihm widersprochen. Trotzdem, man muss Landis ernst nehmen, das wird natürlich nun wieder Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker sein, ganz klar.
Ja, wer sich für das noch genauer interessiert, wir haben den Text zu dem Thema auf der Webseite vom Tagesanzeiger und allen anderen Tamedia-Titeln. Wie auch immer, mit dem Tod von Kennedy ist der Kennedy-Mythos geboren worden. Er war ein junger, attraktiver Präsident. Er hatte eine attraktive Frau gehabt. Die hat als Stil-Ikone gegolten. Das war Jackie Kennedy. Und die beiden haben 2 hübsche kleine Kinder gehabt. Wie hast du das erlebt?
Ja, eben genauso. Diese ganze Heiligenverehrung, die natürlich auch durch die hagiographischen Bücher über Kennedy ausgelöst wurde. Also ein Buch von Arthur Schlesinger, seinem Mitarbeiter, ein anderes Buch von Ted Sorensen, der Reden geschrieben hat für Kennedy. Es wurde da tatsächlich dieser Camelot-Mythos aufgebaut. Und ich habe das erste Mal richtig voll erlebt bei meiner ersten Reise ins Mississippi Delta, also in den Südstaat Mississippi 1975, und war da zu Gast auch bei mehreren afroamerikanischen Familien. Und tatsächlich waren dann im Wohnzimmer Fotos von JFK und von Bobby Kennedy, die also wirklich wie Heilige verehrt wurden in diesen Haushalten. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wow, der Einfluss der Kennedys auf dieses Land ist nach ihrem Tod immer noch ungeheuer groß.
Was ist denn der Kennedy für ein Präsident gewesen?
Ja, man vergisst über die Ermordung manchmal, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat als Präsident. Es war natürlich schon klar, die Eisenhower-Jahre von 1952 bis 1960, die waren ausgesprochen bieder. Also wie du weißt, war Eisenhower ein steady hand, aber nicht jemand, der irgendwelchen Glamour verbreitet hätte. Nun kam also dieser junge Präsident und wie du sagst, auch seine hübsche junge Frau und die beiden Vorzeigekinder. Und es herrschte Aufbruchstimmung. Die Nachkriegszeit war vorbei. Dann gab es die Landung auf dem Mond, die New Frontier, die Kennedy besungen hat. Das war also schon irgendwas sehr Aufregendes, ja. Ein neues Zeitalter einfach. Und für viele Amerikaner war das ein Bruch. Die Nachkriegszeit war endgültig vorbei mit dem Amtsantritt von Kennedy. Das muss man schon sagen, ja.
Er hat die Mondlandung angekündigt und das Apollo-Programm gestartet. Und es ist dann auch die Mondlandung ihm zugeschrieben worden, obwohl er sie natürlich dann selber nicht mehr miterlebt hat. Die Aufbruchstimmung hätte Kennedy eigentlich in seiner Antrittsrede sehr gut eingefangen. Und das ist eigentlich eine von der bekanntesten Antrittsreden von amerikanischen Präsidenten. Also kurz hin.
In the long history of the world, Only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger.
Der Kennedy schildert hier die Herausforderungen von seiner Zeit, vor allem natürlich mit Blick auf den Kalten Krieg, obwohl er den Konflikt nicht explizit erwähnt.
I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all.
Und dann kommt sein berühmter Ausspruch, dass man nicht soll fragen, was das Land für einen können machen, sondern umgekehrt, was man selber können fürs Land tun.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Das hat natürlich schon, man spürt auch die Energie der Rede, Martin, schon Aufbruchsstimmung verbreitet, oder?
Ja, das ist richtig. Aber Christoph, auf der anderen Seite ging es natürlich in der Außenpolitik, in der Interventionspolitik der Amerikaner genauso weiter wie vorher. Ja, also was man dann unter Eisenhower in Guatemala und im Iran gemacht hat, hat bei Kennedy dann bei Kuba weitergetrieben. Also das Debakel in der Schweinebucht, das musste er verantworten, ganz klar. Du erinnerst dich, Exilkubaner haben versucht, das Castro-Regime umzustürzen, und das war also wirklich ein totaler Reinfall. Und dann gab es natürlich auch als eine Erinnerung daran, wie gefährlich die Zeiten waren, die kubanische Raketenkrise, über die du dich sehr gut auskennst, das weiß ich. Du hast da, glaube ich, deine Doktorarbeit drüber geschrieben.
Ja, über die Berlin-Krise, aber sie spielt eine Rolle.
Die Berlin-Krise, ja. Okay. Jedenfalls, also es gab also die Kuba-Krise, und diese Krise hat die Welt an den Rand von einem Atomkrieg geführt. Und man muss allerdings sagen, dass Kennedy letztendlich diese Krise sehr gut bewältigt hat. So bescheuert wie die Schweinebucht war, so gut hat er sich aus der Affäre gezogen bei der kubanischen Raketenkrise.
Ja, man sagt ja, die Schweinebucht sei gewiss ein Lehrstück gewesen, wo er versagt hat, und dann hat er auf der Erfahrung können profitieren. Das ist eine These. Jedenfalls ist die Krise sicher sehr gefährlich gewesen, das weiss man. Und der Kennedy, wie auch sein Gegenspieler, der Nikita Khrushchev von der Sowjetunion, sind dann zur Einsicht gelangt, dass es so nicht weitergeht. Sie haben auch einen geheimen Briefwechsel gestartet, wo sie sich da auf das geeinigt haben.
Ja, ich erinnere dich dran, es gab dann auch gleich den ersten Rüstungskontrollvertrag, den Limited Test Ban Treaty. Damit wurden Atomtests im Wasser, in der Luft und in der äußeren Atmosphäre verboten. Man durfte allerdings weiterhin unterirdische Tests durchführen, aber es war natürlich schon ein mordsmäßiger Fortschritt, weil diese Tests natürlich auch die Atmosphäre verpestet haben. Leute sind krank geworden. Man hat ja heute noch Nachkommen von Amerikanern, die im Bereich dieser Tests gelebt haben und deren Eltern dann sehr krank geworden sind. Das ist also alles 1963 zu einem Ende gekommen. Man durfte Atomtests nur noch unterirdisch durchführen. Und das hat schon eine sehr starke Signalwirkung gehabt, Christoph.
Ja, und er hat die Entwicklung mit seiner wohl wichtigsten Rede angekündigt. Das ist die an der American University in Washington. Er hat dort zuerst gesagt, wir testen nicht mehr überirdisch testen und wir bleiben auch dabei, falls die anderen nicht wieder anfangen. Die Rede hat er im Juni 1963 gehalten, und im August schon ist dann der Vertrag unterschrieben worden. Und das ist eigentlich wahrscheinlich einer der grössten Erfolge der Kennedy-Präsidentschaft. Die Rede ist sogar in der Pravda in Moskau vollumfänglich abgedruckt worden. Lassen wir in eine berühmte Passage rein.
So let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to our common interests and the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal.
Das also die sogenannte Friedensrede von John F. Kennedy, wo er sagt, ja, wir sind unterschiedlich, wir funktionieren nicht gleich wie die Sowjets, aber wir haben doch das gemeinsame Interesse, und das ist der Frieden. Heute scheint das auch irgendwie undenkbar, so eine Rede, oder?
Ja, klar. Stell dir vor, Biden würde sowas sagen in Bezug auf Putin. Das wäre wegen des Krieges in der Ukraine unvorstellbar. Aber man hätte eigentlich so eine Rede von Biden durchaus mal erwartet in Bezug auf China. Ich meine, es hilft natürlich meiner Ansicht nach nicht, wenn Biden dann nochmal sagt, dass Präsident Xi ein Diktator sei und Außenminister Blinken muss dann grimassieren, weil er das auch nicht für gut hält. Man wünscht sich eigentlich schon mal eine Grundsatzrede wie die damals von Kennedy in Bezug auf das heutige China. Aber ich sehe das nicht. Und natürlich, wenn Trump die nächste Wahl gewinnt, kannst du es gleich ganz vergessen. Dann kommt es ganz sicher nicht, ja.
Ja, kaum. Zurück zu der Kennedy-Zeit. In dieser Zeit ist auch Berliner Mauer gebaut worden. Und das geteilte Berlin, und da habe ich wirklich meine Arbeit darüber geschrieben, ist ja der andere Brennpunkt vom Kalten Krieg.
Genau. Und der Kennedy, wir wissen das, hat den Bau dieser Mauer hingenommen, weil er keinen Atomkrieg riskieren wollte. Gleichzeitig aber wurde West-Berlin ein Symbol des westlichen Widerstands und der amerikanischen Standfestigkeit und Bündnistreue im Kalten Krieg. Und du weißt, Christoph, der Besuch von Kennedy im Juni 1963, nicht einmal ein halbes Jahr vor seinem Tod, ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Und die Rede von Kennedy hat ihn natürlich zu einem Helden in Deutschland gemacht. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie man diesen Menschen verehrt hat, gerade auch nach seiner Rede in Berlin, die ja unsterblich geworden ist.
Ja, jedes Dorf in Deutschland hätte einen Kennedy-Platz bekommen, wenn er 93 Quadratmeter groß war.
Ja.
Oder irgendein Brückli über dem Bachi hätte Kennedy-Brücke geheißen. Seine Berliner Rede gehört natürlich zu seinen Greatest Hits und sie dürfen empfehlen den Podcast.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Ja, er hat hier relativ schnell realisiert, dass das wahrscheinlich der grösste Tag war in seiner Präsidentschaft. Ich meine, er hat vor einer Million begeisterte Zuhörer und noch viel mehr Zuhörerinnen geredet. Ich meine, er war ein Popstar, ein politischer. Aber die Hai ist Begeisterung nicht so gross gewesen, oder Martin?
Nein, es gab natürlich jede Menge innenpolitische Probleme. Vor allen Dingen die Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner, die endlich auf gleiche Rechte pochte, die Rassentrennung aufheben wollte. Und da muss man sagen, dass zu Beginn Kennedy und auch sein Justizminister Robert Kennedy, also sein Bruder, sehr, sehr zögerlich waren. Man hatte manchmal den Eindruck, dass sie nicht richtig wussten, wie sie mit diesem Thema umgehen sollten, obwohl im Frühling 1963 es diese grauenhaften Vorgänge in Birmingham, Alabama gab, wo die Polizei scharfe Hunde und Wasserwerfer gegen schwarze Demonstranten, darunter auch Dr. King, einsetzte. Und die Kennedys haben sehr lange eigentlich gebraucht, bis sie sich zurechtgefunden haben und dann tatsächlich auf Action drängten.
Ja, aber also hätte er nicht doch irgendwie den Grundstein gelegt für mehr Recht für die Afroamerikaner? Ich meine, er ist für die Afroamerikaner verehrt worden. Du hast selber erzählt am Anfang, in Mississippi sind die Bildchen gehangen, in den Häuserinnen.
Richtig, ja. JFK hat dann im Juni 1963 eine ganz, ganz wichtige Rede gehalten, wo er die Lösung der Bürgerrechtsfrage als ein moralisches Anliegen bezeichnete, wo er gleiche Rechte für Afroamerikaner in Aussicht stellte. Und das war tatsächlich, da hast du recht, das war das Fundament, auf dem Lyndon Johnson dann weiterbauen konnte. Johnson hat dann ja, wie du weißt, 1964, also nach dem Tod Kennedys und als er Johnson Präsident war, die erste große Bürgerrechtsgesetzgebung durch den Kongress durchgebracht. Und das stimmt schon, dass das Fundament dafür von Kennedy gelegt worden ist. Aber es gibt im Nachhinein viele Historiker, die sich wünschen, dass Kennedy etwas früher sich klar zu der Bürgerrechtsfrage geäußert hätte.
Ja, und das ist ein Teil davon, dass der Kennedy-Mythos dann doch auch gewisse Kratzer überkommen hat. Kannst du das noch genau erläutern?
Ja, natürlich. Das war vor allen Dingen auch seine Frauengeschichte. Stell dir mal vor, Kennedy als Präsident im Zeitalter von Me Too, ja, seine unzähligen Affären.
Schwer vorstellbar, auch, ja.
Ja, eben auch eine mit Marilyn Monroe und dann natürlich Affären mit Frauen, die der Mafia nahe standen, wie Judith Exter Campbell. Das wäre heute unvorstellbar. Und das Verrückte ist natürlich, dass fast alle in der Umgebung Kennedys das wussten, also auch seine Secret Service Leibwächter, seine engsten Mitarbeiter wussten, wie er mit Frauen zugange war. Und auch einige Leute aus der Presse wussten das, aber alle haben dicht gehalten. Es wurde also zu seinen Lebzeiten nichts kolportiert. Stell dir mal das vor. Stell dir mal das 2023 vor. Das ist also, sowas gäb's gar nicht mehr. Jedenfalls wurde also der Mythos auch daher etwas angekratzt.
Aber eben Marilyn Monroe, du hast Stichwort G, ist sicher in dem Thema eine wichtige Figur gewesen.
Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
Das ist also das berühmte Geburtstagsständnis von Marilyn Monroe für den John F. Kennedy im Madison Square Garden in New York, wobei Marilyn Monroe fast ein Kleid angehört. Das ist im Mai 1962, kurz darauf ist der Kennedy 45 geworden. Es war ein legendärer Auftritt gewesen, aber eben gerade so glamouröse Geschichten haben dann dazu geführt, dass der Kennedy auch ein bisschen im Verruf gekommen ist.
Ja, das hat natürlich schon in den 70er Jahren dann angefangen. Und dann hat mein alter Freund Seymour Hersh 1997 mit seinem Buch The Dark Side of Camelot die ganz große Abrissbirne angesetzt. In dem Buch hat er also kein gutes Haar an Kennedy gelassen. Und das Buch ist wie eine Bombe eingeschlagen. Und er hat sich dann auch mit den Frauengeschichten von Kennedy beschäftigt. Und ich erinnere mich noch dran, dass er besonders stolz drauf war, dass er erstmals Leibwächter von Kennedy, also Secret Service Leute, die in seiner engsten Umgebung waren, zum Reden gebracht hat. Und er ist dann, Seymour ist dann kurz vor Weihnachten nach Arizona gejettet, um diese Leute zu interviewen, und hätte fast Weihnachten verpasst. Seine Frau, die Frau Hersh, war ungeheuer sauer auf ihn. Aber er hat das durchgezogen, hat das Buch geschrieben, und das Buch ist also wie eine Bombe geplatzt im ganzen Land. Und glücklich geworden ist Seymour damit nicht, aber da werden wir noch später drüber hören.
Ja, lassen wir zuerst in ein Interview rein mit dem Seymour Hersh, wo er beim Charlie Rose am Talk in den USA geht.
Of course, there was a per se risk that he wasn't taking care of himself. He is the president of the United States, and he's having liaison with women that the Secret Service don't know about, they can't protect, they're not looking at, they're not going through their purses, they don't know who's with him. That's one issue. The other risk, concomitant with that, is the risk of exposing himself, in the case of Judy Campbell Exner, the woman with whom he had an affair, who was close to the organized crime people. The risk of blackmail, an obvious risk. But having said those, there also is, you know, you just can't cap it. When part of your personality is one way, it's got to show off another way. In the missile crisis, I argue, he put us all at risk, perhaps very much needlessly. I think that he understood better than most how much his obsession with Fidel Castro led us into the missile crisis. I think he was very reckless.
But as soon as you say that,
das ist also der Seymour Hersh gewesen, und vor allem sagt er da, dass in der Kuba-Krise der Kennedy die Sicherheit vom ganzen Land riskiert hätte. Das ist eine brutale Abrechnung, oder?
Ja, das ist eine brutale Abrechnung, kann man anders nicht sagen, ja. Und das, man muss auch sagen, dass also kaum, dass das Buch draußen war, sind die Verteidiger von JFK wirklich mit dem Vorschlaghammer auf Seymour losgegangen. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit ihm. Ich weiß nicht, warum wir miteinander geredet haben, aber er hat sich bei mir beklagt über die Härte, mit der man auf ihn losging nach dem Erscheinen des Buchs. Und das war eigentlich sehr un-Seymour Hershish, dass er sich beklagt hat, dass Seymour ist ein Typ, der wirklich hart im Nehmen ist, aber das ist ihm dann doch wirklich an die Nieren gegangen, wie man auf ihn losgegangen ist nach dem Erscheinen des Buchs. Mich hat das nicht weiter gewundert. Ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, wow, so brutal habe ich noch nie ein Buch über einen Politiker gelesen. Selbst Seymours brutale Abrechnung mit Henry Kissinger verblasste hinter seinem Kennedy-Buch. Und er hat dann, wie gesagt, auch einiges abgekriegt. Ich bin mir nie darüber im Klaren gewesen, ob er es bedauert hat, ob Seymour es bedauert hat, dieses Buch geschrieben zu haben. Ich glaube es nicht, das ist nicht sein Naturell. Aber jedenfalls hat er, wie gesagt, einiges abgekriegt, als die Kennedy-Leute dann zum Gegenangriff übergegangen sind.
Ich gehöre nicht zu den Kennedy-Leuten, aber mir ist er auch zu weit gegangen in seinem Buch. Also ich meine, ich kenne Quellen auch zu gewissen Themen aus dieser Kennedy-Zeit und ich habe was Berlin betrifft, ist er eigentlich sehr besonnen vorgegangen. Wie auch immer, ein Thema, vielleicht noch ein Wort zu Vietnam. Der Vietnamkrieg, da hörst du halt natürlich auch den Vietnamkrieg um die Ohren herum. Was sagst du dazu?
Ja, vielleicht zu Unrecht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch zu einfach, wenn man sagt, ja, wenn Kennedy gelebt hätte als Präsident, wäre Vietnam nicht passiert. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, das amerikanische Engagement in Vietnam ist unter Kennedy ausgeweitet worden. Es gibt keinen Zweifel daran, ja. Und wir wissen einfach nicht, was passiert wäre, wenn dieser Präsident 1964, 65, 66 noch im Weißen Haus gewesen wäre.
Ich würde so gerne noch weitergehen. Ich glaube, er hat es selber nicht gewusst. Es gibt ein Interview mit dem Walter Cronkite, das wir am Anfang gehört haben von dem Podcast, wo er im September 1963 innerhalb vom gleichen Interview in Hyannisport ist das geführt worden. Einmal sagt er, ja, die Vietnamesen, die müssen wir verteidigen, die müssen wir helfen, den Südvietnamesen gegen die Kommunisten im Norden. Und ein paar Fragen weiter später sagt er eigentlich das Gegenteil. Und er sagt, nein, die Südvietnamesen müssen selber zu Rang kommen mit ihren kommunistischen Gegnern. Wie auch immer, der Kennedy ist immer noch ein Mythos. Sonst würden wir den Podcast nicht machen.
Ja, du hast recht. Camelot hat irgendwie überlebt, ja. Und Nostalgie spielt dabei natürlich eine große Rolle. Vielleicht auch die Sehnsucht nach einem weniger polarisierten Amerika. Wenn man nach hinten schaut, scheint die Welt immer mehr in Ordnung gewesen zu sein. Das ist natürlich ein Trugschluss, ja. Wenn man sich die Rolle von Schwulen, Schwarzen und Frauen anguckt, 1960 oder 61, dann kann man nur sagen, dass wir erhebliche Fortschritte gemacht haben. Aber die Kennedys, wie du weißt, sind immer in den News. Dazu kam natürlich auch, dass eine Tragödie die nächste abgelöst hat in dieser Familie. Wir haben 1968 die Ermordung von Bobby Kennedy gehabt, der vielleicht Präsident geworden wäre. Und wir haben dann ein Jahr später Chappaquiddick gehabt, als Ted Kennedy, der jüngste der drei Brüder, mit einer Frau in einen Teich reingefahren ist und hat die Frau und das Auto zurückgelassen. Das war ein Riesenskandal, die Frau ist gestorben. Und natürlich dann in den 90er Jahren der Sohn von JFK, John F. Kennedy Jr., mit seiner Frau Carolyn Bessé, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam und so weiter und so fort. Aber das hat eigentlich den Mythos der Familie nur noch verstärkt im Großen und Ganzen.
Ja, und jetzt ist ja wieder ein Kennedy am Start für die Präsidentschaft, aber er agiert eigentlich nicht gerade in der Art und Weise vom JFK und seinem Bruder.
Nee, die Familie würde den am liebsten irgendwo verstecken, in einem Schuppen hinterm Haus.
In die Attic.
Ja, genau, in die Attic. Er ist, wie du weißt, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker und will jetzt als unabhängiger Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen im nächsten Jahr antreten. Das könnte unter Umständen schwere Probleme für Joe Biden auslösen, auch vielleicht auch für Trump, wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls die Familie sieht dem Treiben von RFK Jr. mit großem Entsetzen zu und ja, sie würden ihn am liebsten im Attic verstecken oder im Keller, wo auch immer, ja.
Ja, der Robert F. Kennedy kennen Sie bereits, wenn Sie uns regelmäßig zulassen. Vergangenen Sommer haben wir einen Knäuel vorgestellt, Martin, wo er sich entschieden hat, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Wir werden also weiterhin von denen Kennedys hören, oder was meinst du?
Ja, natürlich. Und es wird wieder mal eine neue Generation geben, wo dann der eine oder andere vielleicht doch in den Senat möchte oder in das Repräsentantenhaus möchte oder Gouverneur von Massachusetts werden möchte oder vielleicht sogar mal Präsident werden möchte.
Wir werden es sehen. Danke vielmals, lieber Martin. Tschüss nach Charlottesville.
Ja, tschüss nach Zürich. Bis bald, Christoph.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», der Media-Podcast der USA, heute speziell zum Tod von John F. Kennedy. darauf hinweisen würde ich gerne noch auf eine Umfrage, die wir machen. Wir haben ja nächstes Jahr ein Wahljahr und es geht darum, wie wir den USA-Podcast weiterführen wollen, in dem wichtigen Jahr 2024. Und zudem gibt es, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Umfrage. Es würde uns freuen, wenn Sie dort daran teilnehmen würden. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie da wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Nachlesen kann man den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Medienzeitungen und Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian. An der Technik hier in Zürich zum ersten Mal für uns Noah Fendt. Danke vielmals und welcome. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.